Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Als Netto-Energieimporteur sind die boomenden Volkswirtschaften Asiens stark von der aktuellen Energiekrise betroffen. Hinzu kommt, dass sie in einem hohen Maße von den Öl- und Gaslieferungen aus der Golfregion abhängig sind. Mehr als drei Viertel der Energieexporte der Golfstaaten sind für den asiatischen Markt bestimmt. Durch die wochenlange Sperrung der Straße von Hormuz sind die asiatischen Volkswirtschaften damit sogar einem Risiko der Knappheit von Öl und Gas ausgesetzt. Das heißt, es könnte entsprechende Versorgungsprobleme in diesen Volkswirtschaften geben. Allerdings sind nicht alle Länder in gleichem Umfang von den Energielieferungen betroffen. Monika Boven, Volkswirtin in der DZ Bank, erläutert, welche Länder besonders stark in dem asiatischen Raum betroffen sind. Mein Name ist Jörg Homay, ich bin Covered Bond Analyst. Hallo Monika.
Ja, hallo Jörg, danke für die Einladung.
Ja, freue mich, dass du da bist. Du hast eine Studie geschrieben, in der du dich damit auseinandergesetzt hast, wie die Energiepreisentwicklung die asiatischen Volkswirtschaften beeinflusst. Warum sind die Effekte dort so groß? Was hast du dort herausgefunden in deiner Studie?
Ja, das hängt auch mit der Sperrung der Straße von Hormuz zusammen. Also jener Meerenge, die wir mittlerweile alle kennen, am Ausgang vom Persischen Golf. Genau, wir stellen alle fest, das ist ein neuralgischer Punkt der Weltwirtschaft. Vielleicht da zur Erinnerung, vor dem Krieg sind etwa 20% der globalen Öl- und Gastransporte durch diese Meerenge transportiert worden. Die fehlen jetzt auf dem Weltmarkt. Das ist der Grund für die hohen Preise, unter denen die ganze Welt leidet. Also nicht nur Asien, sondern alle Länder der Welt. Soweit so bekannt.
Jeder, der schon mal getankt hat.
Genau. Aber warum ist Asien besonders betroffen? Dazu müssen wir auf die Handelsströme der Golfstaaten schauen. Und da sieht man, also die Exporte, die Energieexporte der Golfstaaten gehen zum allergrößten Teil oder gingen vor Ausbruch des Krieges zum allergrößten Teil in die asiatischen Länder. Das sind mehr als drei Viertel, also an die 80%, werden in die asiatischen Staaten exportiert. Und das bedeutet für Asien, dass sie nicht nur mit dem Problem der hohen Preise sich auseinandersetzen müssen, sondern auch dem Risiko tatsächlicher physischer Knappheiten ausgesetzt sind. Und dieses Risiko steigt, je länger der Krieg andauert, beziehungsweise im Moment haben wir ja eine Waffenruhe, je länger die Straße von Hormuz gesperrt bleibt.
Und man hört in den Nachrichten ja immer wieder, dass China so besonders stark als große Volkswirtschaft vielleicht auch besonders stark von der ganzen Situation am Golf betroffen ist. Ist das auch deine Einschätzung oder welche Länder in Asien sind besonders stark betroffen?
Ja, vielleicht erstmal der Blick auf China. Ja, es stimmt natürlich. China ist der größte Abnehmer von den Lieferungen aus der Golfregion. Das liegt aber natürlich auch einfach an der Größe des Landes. Also wir reden über die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wenn man auf die Handelsströme der Golfstaaten schaut, ja, ist es immer der größte Anteil, der nach China geht. Wenn man aber die Perspektive dreht und schaut, wie sind die einzelnen Länder aufgestellt, da ist China gar nicht so stark betroffen. Da sind es die mittelgroßen Länder, die da deutlich höhere Anteile aus der Golfregion beziehen, während China seine Energieimporte doch relativ gut diversifiziert hat. Das mögen zum Teil fragwürdige Maßnahmen sein. Zum Beispiel bezieht China auch immer noch sehr viel Öl und auch Gas aus Russland, teilweise auch über Pipelines. Dadurch ist die Versorgungssicherheit natürlich auch nochmal besser gewährleistet. China hat auch aus dem Iran immer sehr viel Öl bezogen. Also Wir haben da natürlich nicht offizielle Daten zu, weil die Ausfuhren des Iran standen ja unter Sanktionen. Aber man geht davon aus, dass etwa 90% des iranischen Öls auch nach China gingen. Und in den ersten Wochen der Blockade der Straße von Hormuz sind ja die iranischen Schiffe auch noch durchgelassen worden, die zum größten Teil in Richtung China gingen. Auch da war China ein Stück weit besser gestellt. Und dann erhält China auch LNG, also Flüssiggas, zu großen Teilen aus Australien. Das zum einen, also die Importströme sehr gut diversifiziert. Fast noch ein wichtigerer Aspekt ist dabei, dass China auch seine Selbstversorgung sehr gut sichergestellt hat. Auf Öl und Gas ist das Land gar nicht so stark angewiesen wie jetzt vielleicht andere Länder. Also wir haben so etwa ein Drittel des Energieverbrauchs sind Öl und Gas. Mehr als die Hälfte ist Kohle. Das ist unter ökologischen Gesichtspunkten sicherlich schlecht. Nicht gut, ja. Genau. Aber die Kohle, die China verbraucht, stammt zu fast 90% aus eigenem Abbau. Das heißt, da ist das Land relativ autark. Und was China auch gemacht hat, den Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben. Da ist China nicht so weit, wie wir es hier in Europa sind. Aber wenn wir nur alleine denken, was die Elektromobilität angeht, im letzten Jahr war jedes zweite Auto, was neu zugelassen wurde, was in China neu zugelassen wurde, war ein Elektroauto. Das heißt also auch für die Bevölkerung, diese hohe Belastung über die Benzinpreise kann dadurch in Grenzen gehalten werden.
Okay, das war jetzt ein ausführlicher Blick auf China, aber welche anderen Länder hast du dir noch angeguckt? Welche anderen asiatischen Volkswirtschaften sind denn noch von den Energiepreiskapriolen denn betroffen?
Ja, also erstmal ein Überblick. Ich habe vor allen Dingen auf die großen Asienstaaten geschaut. Japan und Indien sehr wichtig, aber auch Korea, Taiwan und Pakistan sind auch in die Betrachtung eingeflossen. Vielleicht kann man erstmal sagen, was alle Länder eint oder fast alle Länder zumindest, ist, dass sie einen sehr großen Energiehunger haben und diesen Bedarf auch über Importe decken müssen. Das heißt, sie sind Nettoenergieimporteure und das zum Teil in einem großen Ausmaß. Also gerade mittelgroße Länder haben dort ein Defizit in Höhe von 6-7% der Wirtschaftsleistung. Das ist schon eine ganze Menge. Ausnahmen sind hier vor allen Dingen Malaysia und Indonesien, die selber größere Rohstoffvorkommen haben und die auch exportieren. Da ist die Energiehandelsbilanz so mehr oder weniger ausgeglichen. Und dann haben wir in den einzelnen Ländern an ganz unterschiedlichen Stellen Schwachpunkte. Also Beispiele. In Japan zum Beispiel, oder Japan bezieht etwa 90% seiner Ölimporte aus der Golfregion. Also da eine große Schwachstelle. Bei Pakistan, deswegen haben wir Pakistan auch mit in die Betrachtung einbezogen, ist eine ähnliche Situation bei Gas, bei LNG-Importen, die aus Katar kommen, also auch aus der Golfregion, auch etwa 90%. Dann haben wir noch einen anderen Schwachpunkt, der ist mit Blick auf die Energie, mit Blick auf die Elektrizitätserzeugung zu sehen. Und zwar gibt es einige Länder, also namentlich vor allen Dingen Singapur, Thailand und Taiwan, die Strom vor allen Dingen mit Gas erzeugen. Bei Singapur sind das sogar mehr als 90%. Das heißt, wenn es da tatsächlich zu Knappheiten kommen sollte, was die Gasversorgung angeht, dann gibt es auch Probleme mit der Elektrizitätsversorgung. Und das ist gerade in diesen doch Ländern mit sehr hohem Industrieanteil ein Problem. Vor allen Dingen, weil sie ja auch sehr wichtige Komponenten produzieren, Halbleiter. Und wenn es da zu Produktionsausfällen käme, dann würden wir das rund um den Globus spüren, also auch hier in Europa in Form von Lieferkettenproblemen.
Ich habe tatsächlich am Wochenende eine Nachricht gehört, dass in British Columbia, also in Kanada, eine neue Pipeline gebaut werden soll, um Gas in den Westen Kanadas zu bringen, um dann perspektivisch die Exporte, die dann jetzt wohl nicht mehr nach in die USA gehen sollen, dass die umgeleitet werden nach Asien, nehme ich mal an. Also ich meine, die Pipeline wird ja jetzt nicht durch den Pazifik gebaut.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Aber weil so einfach ist das ja alles nicht mit dem Gastransport.
Genau.
Ne? Ja. Und was mir jetzt nur gerade durch den Kopf gegangen ist, die Anpassungsprozesse, wenn es tatsächlich um eine physische Umleitung der Gasströme oder das wird dann einfach dauern, bis so eine Pipeline oder bis dann die, genau, die Schiffe, die verflüssigte Gastransporte dann auch tatsächlich in die Zielregion dann umgeleitet werden können.
Richtig, richtig. Ja. Also es ist schon so, dass sich die Länder schon angesichts dieser Abhängigkeit, also dessen sind sie sich bewusst, mhm, und also zumindest einige Länder, die sich das auch leisten können, dann entsprechend auch vorgesorgt haben. Also, mhm, wir haben schon in einigen Ländern relativ große Rohstoffvorkommen. Da gibt, mhm, es zwar nicht so richtig offizielle Daten zu, sondern, mhm, mehr so Verlautbarungen, mhm, Aussagen von Regierungen. Aber zum Beispiel in Japan und Korea heißt es, gibt es Ölreserven, womit die Länder etwa 200 Tage mit durchschnittlichem Verbrauch überbrücken können.
Das ist viel, oder?
Also das klingt ist schon ziemlich eine ganze, mhm, Menge. Damit kann man viel abfedern. Haben Japan und Korea auch genutzt, vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal drauf, ja, aber genau, um zum Beispiel Benzinpreise zu deckeln. Mhm. Das kann man auch nur machen, wenn man entsprechend hohe Vorräte, mhm, haben. Ansonsten muss man ja sehen, dass man auch die Nachfrage irgendwie gedrosselt bekommt, mhm, damit man nicht irgendwann tatsächlich in eine Mangellage läuft. Mhm. Ja? Ja. Von China weiß man auch, dass hohe Ölreserven zumindest vorhanden sind, rein von der Menge her sind das wahrscheinlich auch die größten, mhm, der Welt. China kommt damit, so gehen Schätzungen davon aus, etwa 100 Tage kann das Land überbrücken. Mhm. Ist auch schon eine ganze Menge. Mhm. Über die Gasvorkommen, also so richtig belastbare Aussagen gibt es da nicht.
Mhm. Und was heißt das konkret für die Konjunkturaussichten? Du als Volkswirtin guckst natürlich auch auf die Rohstoffmärkte natürlich, aber letztlich geht es ja auch darum, was macht das mit der Inflation, was macht das mit dem Wirtschaftswachstum sozusagen, ja, in der Region?
Genau, vielleicht muss ich da erstmal ein kleines bisschen ausholen. Also was relativ wichtig ist, auch für unsere Konjunktureinschätzung jetzt gerade in dieser aktuellen Situation, war, wie gehen die Länder mit der Situation um? Wir sehen eigentlich rund um den Globus, ja, dass Regierungen versuchen, irgendwie einmal den Preisschock abzufedern für die Verbraucher, dass eben, wie hier auch in Deutschland, Steuern gesenkt werden, unser Tankrabatt, dass Preisdeckel eingezogen werden, wie in Japan und Korea, was ich eben erwähnt habe, aber auch, dass zum Energiesparen aufgerufen wird oder dass Maßnahmen ergriffen werden, dass tatsächlich auch Energie gespart werden muss. Also zum Beispiel gerade in den asiatischen Ländern wurden 4-Tage-Wochen eingeführt, also, mhm, zumindest für staatliche Bedienstete. Mhm. Dort ist es ja auch meistens relativ warm. Mhm. Klimaanlagen sind im, mhm, Betrieb. Da wurde jetzt verfügt, dass sie halt nicht so stark runtergedrosselt werden können. Mhm. Erinnert, mhm, so ein bisschen auch an die Lage nach Beginn des Ukraine-Kriegs, mhm, wo auch hier für staatliche Stellen die Heizung gedrosselt wurde. Mhm. Mhm. Dann teilweise wird Benzin rationiert. Wir hören jetzt auch überall, dass Flüge gestrichen werden, um Kerosin einzusparen. Also das sind alles Maßnahmen, um mit der Situation umzugehen, die aber auch auf die Konjunktur wirken natürlich. Mhm, ja. Ja. Und wir sehen, also es gibt einen sehr guten Tracker auch, welche Maßnahmen im Einsatz sind. Und wir sehen, dass die meisten Maßnahmen finden wir in den asiatischen Ländern, insbesondere, mhm, Energiesparmaßnahmen. Mhm. Und das hat natürlich auch dann Auswirkungen auf unsere Konjunkturprognose. Mhm. Und vielleicht, um die Prognose für die Asiaten auch ein bisschen einzuordnen, wir haben, mhm, natürlich für alle Länder der Welt unsere Prognose jetzt angesichts der, mhm, Entwicklungen angepasst. Wir haben die Wachstumsprognosen gesenkt, die Inflationsprognosen angehoben. Das Ganze vor dem Hintergrund bestimmter Annahmen, wie es in den kommenden Monaten weitergeht, eines Szenarios, wo wir davon ausgehen, dass die Spannungen, die wir im Moment in der Golfregion haben, dass die anhalten werden, der Ölpreis auch auf einem erhöhten Niveau bleibt, aber sukzessive über die kommenden Monate etwas nachgeben wird und dass auch die Straße von Hormuz wieder etwas durchlässiger wird. Das sind, mhm, so die Annahmen. Mhm. Und vor diesem Hintergrund haben wir das Weltwachstum, nur um das vergleichen zu können, mhm, um 0,4 Prozentpunkte für dieses Jahr gesenkt. Mhm. Für einige der asiatischen Länder sind wir deutlich stärker nach unten gegangen. Nur, mhm, um da, okay, den Vergleich zu haben, also, mhm, namentlich vor allen Dingen die Philippinen, mhm, Vietnam und Thailand auf aufgrund halt der sehr großen Energieabhängigkeit, auch weil dort die Inflationsrate höher ausfallen wird, weil einfach die Länder auch nicht die Möglichkeit haben, die stärker zu drosseln. Mhm. Bei Thailand kommt noch dazu, dass das Land sehr stark vom Tourismus abhängig ist und gerade im Moment der Tourismus ja auch sehr stark unter der aktuellen Situation leidet. Mhm. Bei Singapur haben wir auch noch einen etwas stärkeren Abschlag gemacht, weil das Land ja so eine internationale Handelsdrehscheibe ist und natürlich jetzt der Welthandel auch unter der aktuellen Situation doch stärker leidet, eine langsamere Gangart anstreben wird. Mhm. Dann haben wir aber auch andere Länder, wie China zum Beispiel. Wir haben da ja eben schon drüber gesprochen, wie gut China sich da eigentlich aufgestellt hat. Ich meine, das leidet auch, natürlich, ja, aber eben nicht so stark wie andere Länder. Und wir sind für China auch relativ vorsichtig mit der Prognose von vornherein gewesen. Aber da machen wir keine Abstriche und Malaysia und Indonesien da auch nur ganz, ganz geringe Abstriche aufgrund ihrer eigenen Rohstoffvorkommen. Ja, Inflation angehoben natürlich, auch stärker als im Durchschnitt bei den anderen Ländern. Aber wir hatten Japan und Korea auch schon mit dem Preisdeckel angesprochen. Mhm. Also da wird die Inflation nicht so stark ansteigen. Besonders starken Anstieg erwarten wir für die Philippinen. Da haben wir auch noch ein Abwertungsproblem, weil die Philippinen ein Leistungsbilanzdefizit haben als eins der wenigen Länder in der Region. Und da ist der Druck auf die Währung halt besonders groß. Das macht natürlich importierte Energie nochmal teurer. Mhm. Wir sehen auch auf den Philippinen haben wir schon den ersten Zinsschritt der Notenbank gesehen. Singapur ist die Geldpolitik auch ganz leicht gestrafft worden. Und die Notenbanken sind, wie auch bei uns, aber in den asiatischen Ländern nochmal einmal mehr Alarmbereitschaft, kann man so sagen. Mhm. Also das sind so unsere Prognosen. Ich würde aber gerne zusammenfassend für die Region sagen, diese Region ist ein Powerhouse. Ja? Und auch nach den Abstrichen sind die Wachstumsraten zum großen Teil immer noch sehr, sehr hoch. Also das können wir uns hier nur wünschen. Aber man muss ganz klar sagen, das ist eine sehr risikoreiche Situation, die jetzt im Moment besteht. Und je länger sie anhält, vor allen Dingen je länger diese Meerenge da am Persischen Golf komplett gesperrt bleibt, desto größer sind die Risiken wirklich für die Länder und dass wir dann auch noch mal größere Abstriche an der Konjunkturprognose vornehmen müssten.
Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Es ist ein komplexes Thema und für alle, die das noch einmal in aller Ruhe nachlesen wollen im Detail, du hast am 21. April eine Studie mit dem Namen Asien leidet besonders unter den Folgen des Iran-Kriegs veröffentlicht. Da sind alle Daten und Fakten, was du hier gerade auch so beschrieben hattest, mit drin. Ganz herzlichen Dank nochmal, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 27. April 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.